Deutschlandfunk. Der Tag.
Brauchen wir eine Steuer auf CO2, um klimaschädliche Technologien und Produktionsweisen in gewisser Weise abzustrafen und so dann das Klima zu schützen? Sigmar Gabriel, ehemaliger Umwelt- und Wirtschaftsminister, der kann dieser Idee durchaus was abgewinnen. Wir haben ja schließlich auch Müllgebühren.
Die Atmosphäre ist als Mülldeponie benutzt worden für Treibhausgase und die ist halt jetzt voll, also müssen die Gebühren steigen. Dann überlegen sich nämlich Verbraucher und Unternehmen, ob sie nicht vielleicht doch besser auf Energien, auf Waren zurückgreifen, die kein Müll produzieren, um deshalb die Müllgebühren zu sparen.
Nun funktioniert die Sache mit der CO2-Steuer ein bisschen anders. Wie genau, das ist noch unklar, aber wir sprechen gleich mal über mögliche Modelle. Und außerdem schauen wir auf den Kosovo oder das Kosovo. Im deutschen Sprachgebrauch wird beides gesagt. Seit 2008 unabhängig von Serbien, allerdings erkennt Serbien das nicht an. Das ist eine furchtbar verworrene Geschichte einer wirtschaftlich schlecht aufgestellten Region, die heute in Berlin eine Rolle spielt. Dröseln wir gleich auf. Der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin. Dass wir in Sachen Klimaschutz was tun müssen, das ist politisch inzwischen weitgehend Konsens. Fast alle Parteien erkennen an, dass wir handeln müssen, um den Klimawandel zu verlangsamen. Das Thema hat in den letzten Monaten ja enorm an Relevanz gewonnen, wohl auch durch die Fridays for Future-Demonstrationen. Debattiert wird allerdings über das Wie. Brauchen wir Verbote oder soll das Ganze der Markt regeln? Gerade wird besonders intensiv über Abgaben auf CO2 diskutiert. Eine CO2-Steuer gar, die dann teilweise zurück an die Bürgerinnen und Bürger ausgezahlt werden könnte. Ich gestehe, ich habe es erstmal nicht so richtig verstanden, wie das jetzt dem Klimaschutz helfen soll. Deshalb habe ich Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio dazu geschaltet und sie mal gebeten, das zu erklären. Erstmal müssen wir aber darüber reden, CO2-Steuer, wird dadurch denn jetzt alles teurer?
Also im Moment kann man das ehrlich gesagt seriöserweise für Deutschland noch nicht absehen, weil man da unter anderem im Bundesumweltministerium noch rechnet und noch ein bisschen miteinander ringt und verschiedene Modelle tatsächlich erwägt. Zu den groben Rahmenbedingungen kann man aber durchaus schon mal was sagen. Man hat da verschiedene Bereiche im Blick. Das ist Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft. Man kann sich jetzt fragen, warum ausgerechnet die, das ist relativ einfach erklärt, die gehören im Moment nicht zum sogenannten EU-Emissionshandel, müssen aber trotzdem auch durch den Lastenteilungsgrundsatz der Europäischen Union bestimmte Klimavorausgaben erfüllen. Und jetzt überlegt man halt hier die CO2-Steuer oder diesen CO2-Preis anzusetzen. Im Kern heißt das eigentlich, das, was viel CO2 ausstößt, also das heißt, das, was klimaschädlich ist, das soll teurer werden. Und das, was dem Klima hilft, das soll entweder im Preis gleich bleiben oder vielleicht sogar ein bisschen preiswerter werden. So, jetzt banales Beispiel, Benzin oder Diesel könnte teurer werden. Das Busticket bleibt dann gleich oder wird billiger. Bei dem Heizöl könnte das genauso sein, das wird teurer. Dafür könnte zum Beispiel Holz oder Biomasse im Preis gleich bleiben oder preiswerter werden. Und wenn man jetzt noch die Landwirtschaft sich anschaut, zum Beispiel Rindfleisch hat ja wirklich eine fatale Klimabilanz, aber auch Düngen ist fürs Klima ganz, ganz schädlich. Da könnten dann die Preise steigen. Lebensmittel, vegetarische Lebensmittel zum Beispiel, die eine gute Klimabilanz haben, also Kartoffeln oder vielleicht auch Grünkohl, da würde sich dann der Preis nicht ändern.
Würde aber auch heißen, dass wer nicht ganz so gut betucht ist, sich dann unter Umständen weniger Fleisch leisten kann.
Das kann natürlich passieren, dass dann der Preis für Fleisch steigt und dass sich dann Familien genauer überlegen müssen, wann sie Fleisch einkaufen und wann vielleicht nicht und halt stattdessen auf vegetarische Varianten umschwenken.
Da waren dann jetzt ja tatsächlich auch manche Akteure und die SPD hat es auch schon angesprochen, dass das dann eine soziale Frage werden könnte. Und da gibt es die Idee, das Geld, was eingenommen wird durch eine mögliche CO2-Steuer, wieder an die Menschen zurückzugeben. Kannst du erklären, wie man sich das vorstellen muss?
Ja, also ich finde, das hört sich ja total fantastisch irgendwie an. So ein bisschen rechte Tasche, linke Tasche, keiner muss mehr bezahlen und das Klima wird noch geschützt wie von Zauberhand. Also ich finde, da lohnt ein Blick in die Details und ich habe mir jetzt mal angeschaut, wie man das in der Schweiz unter anderem macht. Mhm. Die haben dort ein sogenanntes CO2-Gesetz und dort gibt es eine Lenkungsabgabe auf fossile Brennstoffe. Das heißt Heizöl, Erdgas, Kohle, 2008 eingeführt und hat am Anfang 12 Franken je Tonne Kohlendioxid Unterschied betragen. Holz oder zum Beispiel Biomasse zum Heizen, die ist von der Abgabe befreit. 12 Franken kann man jetzt sagen, Mensch, ist ja gar nicht so viel. Aber das ist in 4 Schritten dann erhöht worden auf jetzt 96 Franken pro Tonne Kohlendioxid. Und da ist es jetzt so, die Einnahmen spülen 1,2 Milliarden Franken in die Kasse der Schweiz. Und ein Drittel davon geht dann in ein Gebäudeprogramm. Damit können dann energetische Sanierungen unterstützt und durchgeführt werden an Gebäuden. Und 2 Drittel gehen dann an die Bevölkerung zurück und auch an Unternehmen. Unabhängig vom individuellen Verbrauch bekommt dann jeder knapp 77 Franken. Und organisatorisch wird das dann über die Krankenversicherung rückbezahlt. Aber das ist wirklich nur organisatorisch. Und das ist halt das Charmante daran, wo auch Klaus Müller heute Morgen bei uns im Programm im Deutschlandfunk auch nochmal gesagt hat, ja, das mit diesem Rückverteilungselement, das funktioniert nur, wenn das wirklich in der Hand des Verbrauchers richtig klimpert, wenn man da wirklich was im Geldbeutel hat und nicht, dass das irgendwie abstrakt verrechnet wird mit irgendwelchen Steuern oder vielleicht irgendwo an den klebrigen Händen des Finanzministers oder Finanzministerin dann irgendwie kleben bleibt und irgendwo im Bundeshaushalt dann versandet.
Aber wie hilft dieses ganze Konzept jetzt letztlich bei der Vermeidung von CO2? Du hast ja irgendwie schon das Wort Lenkungseffekt, das spielt da irgendwie eine Rolle.
Ja, es gibt ja so ein schönes Wort, es ist so herrlich banal, es heißt, Steuern können steuern. Also das heißt, wenn Güter billiger oder preiswerter werden oder auch teurer werden, dann überlegt sich der Kunde, die Kundin das natürlich nochmal etwas deutlicher. Mhm. Wenn man sich jetzt die Schweiz anschaut, da sieht man dann, dass diese Klimaabgabe Heizöl, Erdgas, Kohle, dass das schon geholfen hat, weil viele ältere Ölheizungen ausgetauscht worden sind. Das ist positiv fürs Klima. In diesen privaten Klimabilanzen hat sich das sehr positiv ausgewirkt. Nur das Problem ist, wenn man das Bild jetzt ein bisschen größer fasst und sich dort die Emissionen anschaut, dann sieht man, dass so der durchschlagende Erfolg in der Schweiz eben nicht stattgefunden hat, weil die Schweizer nämlich an anderer Stelle viel mehr CO2 ausstoßen, und zwar im Verkehr. Man fährt halt dicke Autos und der Schweizer, das gibt selbst die Neue Zürcher Zeitung zu, die ja jetzt nicht unbedingt die großen Klimaapostel sind, die sagen, naja, der Schweizer fliegt halt gerne. Upsi. Das sind die sogenannten Rebound-Effekte. Also das heißt, man muss da wirklich ins Detail gucken, wo ist eine Steuerungswirkung und wo ist es dann auch wirklich wirksam?
Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Idee dahinter, selbst wenn die Bürgerinnen und Bürger am Ende nochmal wieder was rauskriegen, wenn es also ein bisschen klingelt in der Tasche durch diese Rückverteilung, sollen die Preise erstmal so hoch werden, dass die Leute vielleicht gar nicht erst Lust haben, die Waren zu kaufen?
Ja, also es muss schon letztendlich, ich glaube, dass es schon ein spürbares Preissignal geben muss, damit tatsächlich weniger Auto gefahren wird, weniger CO2 ausgestoßen wird. So, jetzt hat man aber ein handfestes Problem in dieser ganzen Debatte, nämlich, was macht man mit den Leuten, die halt nicht so einfach umsteigen können? Ja. Also man hat dort auch im Umweltministerium quasi so einen Fall vor Augen, jemand, der zur Miete wohnt. Das heißt jetzt nicht einfach mal so die Heizung austauschen kann, wenn sie passt, oder andere Fenster einsetzen kann, sondern sich da auf seinen Vermieter irgendwie verlassen muss. Jemand, der vielleicht auf dem Land wohnt. Ich komme selber vom Land, ich bin da aufgewachsen, da kam einmal in der Stunde der Bus, am Wochenende halt gar nicht. Ja. Es war überhaupt gar keine Alternative, da irgendwie kein Auto zu haben, um sich fortzubewegen. Und das darf man nicht vergessen, das ist heutzutage auch nicht wirklich besser geworden. Und man sagt halt zum Beispiel jetzt auch in anderen Überlegungen, naja, Leute können ja zum Beispiel auch Homeoffice machen, da müssen sie nicht so viel Auto fahren oder sich nicht so viel bewegen. Naja, eine Krankenschwester zum Beispiel oder alle, die in den Dienstleistungen arbeiten, die können das natürlich nicht so einfach. Die können natürlich nicht zu Hause bleiben und sagen, ach naja, Autofahren ist mir zu teuer, ich mache das von zu Hause aus. Das geht natürlich nicht. Also da muss man ran. Und ich glaube, das wird wirklich eine ganz heikle Aufgabe, da den richtigen Punkt zu finden zwischen Preissignalen, die auch ein bisschen wehtun und halt aber gering oder auch Normalverdiener nicht zu sehr zu belasten, weil dieses ganze Thema Autofahrerei, ich habe eben den ländlichen Raum schon angesprochen, wenn man sich die Mietpreisentwicklung in den Städten anguckt, wird es, glaube ich, in den kommenden Jahren eher so sein, dass Leute eher rausziehen aus den Städten, weil man es sich einfach nicht mehr leisten kann, auch als Krankenschwester zum Beispiel nicht mehr leisten kann. Mhm. Und da wird es wirklich heikel. Und Gutverdiener, die sagen sich, ja, ist mir doch eigentlich egal, ob jetzt mein Flug nach Mallorca irgendwie 20 Euro mehr kostet oder weniger. Das ist mir völlig wurscht. Ich mache das jetzt, weil ich es kann. Und da glaube ich, dass man dort mit viel zielgerichteten Mitteln ran muss. Gerade im Flugverkehr ist es so, grenzüberschreitender Luftverkehr muss man keine Mehrwertsteuer bezahlen. Im grenzüberschreitenden Zugverkehr muss man sehr wohl 19% zahlen. Und da möchte ich eigentlich, dass sich was ändert.
Also eine sehr große, sehr komplexe Diskussion, die ja wirklich auch eine hohe gesellschaftliche Brisanz hat. Wenn wir jetzt nochmal auf dieses kleine Beispiel CO2-Steuer oder CO2-Steuerungsinstrumente gucken, wie sieht es denn da jetzt in der politischen Diskussion aus? Also wer positioniert sich da wie, gerade so mit Blick auf die Bundesregierung?
Also ich habe so das Gefühl, es geht da gerade ziemlich wild durcheinander. Ja. Die Wogen schlagen hoch, weil man eben auch um die soziale Brisanz auf der einen Seite weiß, auf der anderen Seite weiß, man muss auch irgendwas machen. Ja. Also schaut man sich jetzt mal die SPD an, die hat den Aufschlag jetzt erstmal gemacht. Svenja Schulz, Umweltministerin, die befürwortet das. Das hat sie über Ostern auch im Spiegel nochmal erläutert, relativ ausführlich. Sie könnte sich als Einstieg 20 Euro pro Tonne CO2 vorstellen, wo viele dann sagen, das bringt ja nichts, das ist irgendwie viel zu wenig. Mhm. Aber selbst bei so einer Überlegung will der Koalitionspartner CDU nicht so richtig mit. Es ist heute Mittag eigentlich auch nochmal richtig klar geworden. Paul Ziemiak, Generalsekretär der CDU, ist nach einem Treffen der Parteispitzen in Berlin vor die Presse getreten. Und man will in der CDU keine reine Besteuerungsdiskussion, sondern man hat jetzt was anderes im Blick. Und das ist eine Ausweitung des Zertifikatehandels. Das kommt möglicherweise auch bekannt vor von der FDP. Das ist ja im Moment eigentlich vor allem für größere Industrieanlagen ist das jetzt innerhalb der EU der Fall. Das möchte man ausweiten auf die Sektoren Verkehr, Landwirtschaft, auch Gebäude, wobei Paul Ziemiak gesagt hat, das ist jetzt heute erstmal nur ein erster Auftakt gewesen. Es ist keine Entscheidung heute getroffen worden bei der CDU und das wird auch noch eine Weile dauern. Wenn man jetzt nochmal auf die Bundesregierung kurz zurückguckt, dann ist es so, dass das Klimakabinett eine Entscheidung eigentlich erst im Juli wohl dazu treffen will, kurz vor der Sommerpause. Ich glaube auch, man wird da wirklich noch eine Weile brauchen, weil auch diese Modellierungen, wer wird wie viel belastet und wen nimmt man jetzt quasi als Durchschnittsbürger an und wo setzt man auch die Grenze, um zu sagen, diese Belastung ist noch gerade noch tragbar und diese Belastung ist nicht mehr tragbar. Das sollte man, finde ich persönlich, jetzt auch nicht übers Knie brechen.
Und mehr Belastung in einem Wahljahr zu treffen, ist ja auch immer so halbwegs unpopulär.
Ja gut, auf der anderen Seite muss man sagen, irgendwie gewählt wird letztendlich immer. Ja. Aber natürlich, also die AfD hat da natürlich irgendwie ganz eigene Ansichten dazu. Beatrix von Storch hat sich jetzt gerade nochmal zu Wort gemeldet in der Debatte auf Twitter, hat gesagt, das ist asozial, so eine CO2-Besteuerung. Da ist natürlich, wenn man jetzt auch in den Osten guckt, auch eine ziemlich Frontstellung dann gegen solche Instrumente auch zu versehen. Ansonsten muss man sagen, mit diesem Ausweitung des Zertifikatehandels, man sollte jetzt nicht so tun, als wäre das quasi ohne Konsequenzen. Ich befürchte, dass diese Kosten durch den Erwerb von CO2-Zertifikaten am Ende vielleicht einfach durch die Unternehmen auf die Preise umgelegt werden, dann wieder beim Kunden landen, ohne dass dieser Umverteilungsmechanismus da eingebunden wird. Also auch da muss man wirklich mal die Rechenmaschine anwerfen.
Dann würde ich sagen, gucken wir, was draus wird. Ich danke dir erstmal für diese Einschätzung.
Bitte, bitte. Schöne Grüße nach Köln.
Frankreich und Deutschland haben heute ein gemeinsames Projekt, den Wunsch nach Frieden, und zwar auf dem Balkan. In Berlin haben sie heute zum Gespräch geladen, manche sagen zum Balkan-Gipfel, um den Friedensprozess im Kosovo zu fördern. Es geht darum, Gespräche zwischen Serbien und dem Kosovo zu fördern. Einst im Krieg hat das Kosovo ja 2008 seine Unabhängigkeit erklärt. Tja, und seitdem ist das alles nicht so rosig da. Die Hintergründe erklärt uns Clemens Fehrenkorte aus dem ARD-Studio Wien. Er nimmt uns gleich mit ins Kosovo.
Die Unabhängigkeitserklärung ging hervor aus den Jahren zwischen dem Kosovo-Krieg, den wir nicht vergessen dürfen, 1999 letztendlich mit dem Eingreifen der NATO. Und dann stand die ehemalige Teilrepublik Kosovo unter internationaler Verwaltung komplett bis 2008. Und dann diese einseitige Anerkennung, die natürlich von den westlichen Staaten, den meisten, befürwortet worden ist. Mittlerweile sind über 100 Länder dabei, die den Kosovo als unabhängigen Staat anerkennen. Serbien nicht. Warum nicht Serbien? Es gibt vielerlei Gründe. Einmal der klare, erstmal verfassungsrechtliche. Seit 2006 gibt es eine neue Verfassung Serbiens. Da drin steht drin in der Präambel, dass der Kosovo Teil Serbiens ist. Das heißt also, die Zugehörigkeit ist aus serbischer Sicht völkerrechtlich nach wie vor gegeben. Und all diejenigen, die dann von mir aus sagen, auch von serbischer Seite, ja, wir können das vielleicht auch anerkennen, wir müssen den Weg zur EU auch finden, lassen Sie uns doch mal drüber reden, müsste zunächst erstmal auch die Verfassung ändern. Das ist also ein schwieriges Problem. Das ist meines Erachtens das Hauptproblem. Und wie gesagt, 2008 ging es dann los. Und danach bemühte sich der Kosovo um internationale Anerkennung, Aufnahme in internationale Gremien. Das ging zum Teil eben auch nicht, weil es dann immer ein Veto gab. Auch unter anderem auch von einigen EU-Mitgliedsländern, die den Kosovo nicht anerkennen, wie zum Beispiel Spanien. Aber vor allen Dingen halt auch von Serbien und auch von Russland. Und jüngstes Beispiel ist, weswegen wir gegenwärtig auch keine relativ angespannte Lage haben, ist, dass sich dreimal hintereinander bemühte sich der Kosovo, aufgenommen zu werden in Interpol, also internationale Polizeiorganisation. Mhm. Haben immer den Antrag gestellt, sind immer wieder abgelehnt worden. Immer wieder von Serbien, von China, von Russland, die machten einfach Nein. Und dann sagt dem, das passierte also im Herbst des letzten Jahres, dann sagte, okay, das reicht uns jetzt. Jetzt werden wir alle serbischen Waren, die in den Kosovo reinkommen, mit 100%igen Zöllen versehen. Und danach geriet also das Klima deutlich schlechter, bis wir jetzt sind bei diesem Zusammentreffen dann in Berlin. Aber das Klima könnte wirklich deutlich besser sein.
Also eine ziemliche wirtschaftliche Trennlinie, eine politische Trennlinie. Aber es gibt ja auch noch eine weitere Trennlinie, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das ist eine Trennlinie ethnischer Art, oder?
Ja, sicherlich. Man darf nicht vergessen, dass das Kosovo überwiegend von Kosovo-Albanern bewohnt wird. Wir haben ungefähr auch 130.000 Serben, die im Kosovo leben. Nach dem Krieg, übrigens muss man vielleicht von 1999 dazu sagen, haben 200.000 Serben das Land eigentlich, das ja noch zu damals der damaligen Bundesrepublik Jugoslawien gehörte, verlassen. Jetzt leben also noch 130.000 und ungefähr dann 1,7 Millionen Kosovo-Albaner. Wo leben die, wie leben die miteinander? Und da gibt es erhebliche Veränderungen auch. Überwiegend leben die Serben im nördlichen Teil, da gibt es drei Provinzen, die an der Grenze fast zu Serbien sind. Aber es gibt halt auch viele, die im Land leben, in Pristina drumherum. Und ich habe jetzt vor einigen Wochen mehrere besucht auch, die dort leben. Und da habe ich mich gefragt, wie geht es Ihnen denn so eigentlich? Ist das irgendwie die Spannung, wie merken Sie das dann? Und ich sagte, ja, ist eigentlich schon deutlich besser geworden. Wir haben nicht so ein großes Problem ethnischer Natur, sondern wir sind völlig in weiten Teilen abhängig von Belgrad, weil jetzt stellen wir mal vor, nehmen wir mal an, unsere Eltern würden jetzt Rente beziehen. Mhm. So, sind in Serben und leben im Kosovo. Von wem kriegen sie die Rente? Sie kriegen die Rente von der serbischen Rentenversicherung.
Ach.
Wer bezahlt ja sonst keiner? Ich habe jetzt von mir aus, wir beide haben jetzt Kinder, schulpflichtige Kinder. Die werden morgens irgendwo, wenn ich also jetzt in serbischen Enklaven im Kosovo lebe, werden die von Bussen abgeholt. Dann geht es dann zur Schule und zwar mit dem serbischen Schulplan, Bildungsabschluss. Das Gleiche auch bei Arbeitslosenversicherung. Das heißt, ohne diese Art von Hilfslieferung und zum Teil auch Unterstützung, Anbindung an das Gesundheitssystem, an das serbische Rentenversicherungssystem, würde da überhaupt nichts mehr passieren. Aber die Animositäten gibt es nach wie vor, aber sind, so sagten wir da so viele auch zum Teil, nicht mehr das Problem untereinander, sondern weil sie sagten, wir wissen nicht, wie unsere Zukunft hier aussieht.
Ja.
Sollen wir bleiben?
Das heißt, im Prinzip sind die Serben dann im Kosovo eine komplette Parallelgesellschaft, gar nicht integriert.
Also was jedenfalls diese, sag ich mal, wichtigen sozialpolitischen Absicherungen angeht, sind sie voll integriert in Serbien, nicht in Kosovo. Das ist das eine. Das zweite, was von mir aus Arbeiten angeht oder auch Nachbarn, das geht schon Pi mal Daumen gar nicht so schrecklich schlecht. Das ist nicht die Frage. Wobei, die sagten auch, ich hatte mich mit Farmern unterhalten, die bauten Paprikapflanzen an und verticken die dann also sowohl im Kosovo wie in Serbien als auch im Export. Und die sagten, wo geht ihr denn eigentlich einkaufen? Die wohnten also 10 Kilometer von Pristina, der Hauptstadt des Kosovo, entfernt und sagten, wir gehen lieber so aus Sicherheitsgründen in große Shopping-Malls, die es auch gibt. Da ist enorm viel hingestellt worden. Aha. Das andere haben wir eigentlich nicht so schrecklich gern.
Aber warum aus Sicherheitsgründen? Was könnte passieren?
Ja, also Übergriffe, sagen wir mal zum Teil auch, dass man ein bisschen komisch behandelt wird. Also was heißt komisch behandelt? Also ich gehe jetzt normal in den Laden rein, sehe das Produkt, das ich haben will, bin jetzt Serbe, rede jetzt mit einem Kosovo-Albaner, der da hinter den Tresen steht und sagt, ich hätte das gerne. Und sagt er, nee, das haben wir nicht. Sag mal, ja, wieso ist es doch hier? Nein, wir haben es für Sie nicht.
Okay.
Also das ist nicht gerade so angenehm.
Also doch auch in gewisser Weise ein paar ethnische Spannungen dann schon spürbar.
Ja, sicher. Oder von mir, gibt es eine Provinzhauptstadt, Mitrovica im Norden. Die ist faktisch geteilt, wie Berlin früher mal geteilt war. Mhm. Natürlich nicht mit einer Mauer, aber da leben im nördlichen Teil von Mitrovica Serben. Und da grenzen auch die meisten drei, von denen ich eben gesprochen hatte, Provinzen, in denen überwiegend Serben wohnen, an. Kleiner Fluss, Brücke. Und im südlichen Teil, im größeren Teil von Mitrovica, leben Albaner. Über diese Brücke gehen natürlich auch Leute, die waren da, klar. Aber man achtet schon darauf, wo man hingeht. Und normalerweise einkaufen geht man jeweils nur in seinem Stadtteil und geht dann nicht rüber. Also das muss man, man darf natürlich, wie gesagt, nicht vergessen, das haben dann auch viele nicht vergessen, 1998, 99 während des Krieges und als dann die NATO eingriff, gab es dann also klar auch Bombardements mit Granaten von nördlicher Seite Mitrovicas, mitten rein dann in die Wohngebiete im südlichen Teil, ein paar Kilometer weiter. Ich habe mit Leuten gesprochen, die haben ja Familienangehörige verloren, die sind dann also, da sieht man zum Teil noch die ganzen Schrapnelle an den Häusern dran und sagt, ja, hier ist meine Mutter gestorben, die war gerade in der Küche. Und das vergessen die nicht. Deswegen, also da gibt es diese Spannung, gibt es dann also schon, aber man versucht sich weitestgehend aus dem Weg zu gehen.
Man war mal Feinde. Welche Rolle spielt denn das eigentlich auf politischer Ebene?
Ja, enorme, weil man muss ja auch sehen, wer sind denn die Akteure gegenwärtig? Also der Staatspräsident Serbiens, Aleksandar Vučić, war vor 20 Jahren Informationsminister der Regierung unter dem damaligen Präsidenten Milošević. Der hat also während des Krieges und danach, die standen in einem komplett anderen Lager. Mhm. Der gegenwärtige Staatspräsident des Kosovo, Tadić, war ein politischer Kopf der damaligen kosovarischen Streitkräfte, der UCK. Der Ministerpräsident des Kosovo, auch ein großer Kämpfer, wie es jedenfalls von kosovarischer Seite gesehen wird. Und die Serben haben den zum Teil suchen lassen mit internationalem Haftbefehl. Der ist unter anderem mal vor ein, zwei Jahren irgendwie in Frankreich deswegen festgenommen worden, weil es immer noch einen offenen Haftbefehl der Serben gab gegen ihn. Das heißt, ich habe da nicht irgendwo einen Nelson Mandela irgendwie und Klerk, wie man in Südafrika hatte, gegenüber, die das also rational sagen, pass auf, wir müssen hier irgendwie eine, man kann die Zukunft nicht immer zu plakatieren mit irgendwie mit dem, was geschehen ist, muss irgendwie nach vorne gucken, das ist nicht der Fall. Und die wollen sich buchstäblich fast auch gar nicht sehen. Hm. Das tut denen fast physisch weh.
Das sind enorm verhärtete Fronten. Kannst du dir irgendwie vorstellen, wie man das lösen kann, wie man die zwei Fronten zusammenbekommt?
Also ich meine, ist wirklich so, was wollen die jeweils für ihre Bevölkerung bewirken und ab welchem Zeitpunkt sagt die Bevölkerung, das reicht mir jetzt. Mhm. Übersetzt auf, was kann man jetzt tun? Das versucht so wenig die EU, sagt, pass auf, also auch Serbien, genau wie Kosovo, haben eine EU-Beitrittsperspektive. Und die Grundregel dabei ist, und da wird es jetzt wirklich schwierig, die Grundregel, die sie sagen werden, ihr müsst euch gegenseitig anerkennen. Und das, bevor Serbien, das haben wir zu Beginn gesagt, das steht in der Verfassung, Kosovo ist Teil Serbiens und so weiter. Ich war auf Demos da auch, da wurden vor dem, in Belgrad, was wir jetzt im Januar, Februar, März dann auch mal, die gehen vor den Präsidentenpalast von Vučić mit großen Plakaten, Kosovo ist Serbien. Hm. Das ist auch Verfassungsgrundsatz. Das heißt, ohne gegenseitige Anerkennung gibt es keine Perspektive für Serbien. Und das ist etwas, was natürlich schwer wiegt, weil die wirtschaftliche Entwicklung ohne diese Perspektive und ohne zu sehen, dass man vielleicht in 5 bis 7 Jahren einem großen europäischen Binnenmarkt angehört und nicht Zollgrenzen hat und davon inzwischen natürlich auch prosperieren kann, ohne diese Perspektive wird gar nichts gehen. Insofern ist es wirklich die Kraft des Faktischen, wann die Schmerzgrenze erreicht ist. Und man sagt, wir müssen über diese auch von mir sehr, sehr schwerwiegenden Schatten einfach springen.
Soweit der Tag im Deutschlandfunk. Kleine Empfehlung noch von mir zum Weiterhören, auch im Kontext der Vorwürfe von rechts gegen den österreichischen Journalisten Armin Wolf. Die FPÖ, die fordert ja gar seine Entlassung, weil er ihnen zu kritisch ist. Unsere Reihe Hintergrund hat sich am Wochenende mit den Auswirkungen des Rechtsrucks in Österreich beschäftigt, schwerpunktmäßig mit Blick auf die Migration. Also im Podcast-Feed gerne mal eins weiterklicken, den Hintergrund vom 28. April hören. Heute ist der 29. April und das war es erstmal für heute. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.